Das heißt, man hat ein bisschen dreidimensionale Struktur, wo Fische wieder einziehen können. Und man hat sozusagen schon mal ein bisschen Korallenbedeckung, die dann jetzt wachsen können und sich wiederholen können und die Basis für ein neues Riff bilden.
Man kann Korallenriffe wiederbeleben. Renaturierung unter Wasser. Wie das geht, hören wir gleich. Außerdem, wie Superstar Taylor Swift ein Erdbeben ausgelöst hat. Und wann der nächste Komet an der Erde vorbeirauscht.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Engelshaut, Ochsenblut, Stachel, Stein und Feuerkorallen oder Gorgonien. Korallen haben so schöne Namen. Es gibt so viele verschiedene und in so vielen Farben. Und die gute Nachricht aus der Forschung zu Korallenriffen ist, man kann sie renaturieren. Denn dass Korallenriffe absterben durch Klimawandel, Meeresverschmutzung, dieser stille Tod unter Wasser, das passiert schon länger. Weltweit gibt es deshalb Versuche, diese Riffe zu reparieren, dass man den Unterwasserdschungel quasi wieder aufforstet. Und in Indonesien gelingt das offenbar gerade ganz gut.
Also wir tauchen und zählen in einem bestimmten Riffabschnitt alle Korallen, messen die und wir zählen und messen auch alle Fische und Seeigel, die das Riff gleichzeitig erodieren. Und aus diesen Survey-Daten zusammen mit Wachstums- und Erosionsraten können wir dann kalkulieren, wie viel das Riff insgesamt an Carbonat produziert.
Ines Lange von der Exeter Universität in England hat viel Zeit unter Wasser verbracht, zwischen den indonesischen Korallenriffen von Sulawesi. Dort hat sie sich einerseits gesunde Riffe angeschaut. Die bestehen aus den Kalkskeletten von gestorbenen Korallen, sind über und über mit unterschiedlichen Korallen oder Schwämmen bewachsen und die Riffe wachsen. Vermessen hat Lange aber auch restaurierte Riffe. Die bestehen in diesem Projekt aus sogenannten Riffsternen. Das sind sandüberzogene Stahlkonstruktionen, die mit 6 armlangen Streben wie große Käfer in den Boden gesteckt werden. An jedem Riffstern haben die Forscher ein paar Korallenfragmente angebunden. Die sollen dort Fuß fassen und langsam ein neues, lebendiges Riff aufbauen. Die Wachstumsraten der unterschiedlichen Riffe hat Ines Lange dann verglichen.
Wir haben festgestellt, dass die restaurierten Riffe schon nach 4 Jahre nach Restauration genauso schnell wachsen wie gesunde Riffe in der Umgebung. Und das ist eine ziemlich erstaunliche Leistung.
Nicht nur, weil Korallen langsam wachsen, nur wenige Zentimeter im Jahr, sondern es ist auch erstaunlich, weil sich das Reparieren von Riffen in den letzten Jahren als extrem schwierig herausgestellt hat, erzählt der Biologe Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung.
Also wir haben grundsätzlich das Problem, dass Riffrestauration sehr aufwendig ist, sehr arbeitsintensiv. Man muss zum Beispiel einzelne Korallenfragmente von Hand transplantieren. Das kann man eben nicht auf großer Skala machen.
Viel mehr als 100 Quadratmeter sind meistens nicht drin bei so einem Projekt. Das ist gerade mal ein halber Tennisplatz. Die Zerstörung der Korallenriffe findet allerdings in ganz anderen Dimensionen statt.
Also wenn ein Riff ausbleicht, zum Beispiel, wir sehen es gerade wieder, das große Barriereriff, dann sprechen wir schnell von Tausenden oder Zehntausenden Quadratkilometern. Und auf der Skala kann man einfach bisher noch nicht restaurieren.
Das Great Barrier Reef ist ungefähr so groß wie Deutschland. Mit einem halben Tennisplatz Riffrestauration kommt man da nicht so weit. Dabei versuchen Forscher mittlerweile mit vielen unterschiedlichen Methoden, zerstörte Riffe wiederzubeleben.
Von künstlichen Riffen, die man zum Beispiel ins Riff ausbringt, künstliche Strukturen, Transplantation von einzelnen Korallen, Korallenfragmenten, bis hin zu eher technischen Interventionen, wo man versucht, das Korallenwachstum gezielt durch Schwachstrom zu unterstützen, bis hin zu sexueller Reproduktion, wo man also die sogenannten Gameten, also die Eier und Spermien von Korallen einsammelt, diese versucht dann zu befruchten und dann die Larven eben wieder ausbringt.
Das Restaurationsprojekt in Indonesien, das Ines Lange untersucht hat, sei ein besonders gelungenes Projekt, erklärt Ferse. Einmal, weil die lokale Bevölkerung so gut eingebunden ist und es eben kein zeitlich begrenztes, reines Forschungsprojekt ist. Aber auch, weil die Korallen hier noch gut wachsen, weil sie schwankende Temperaturen gewöhnt sind und weil keine große Verschmutzung stattfindet. Beste Bedingungen. Die Zerstörung der Riffe hier liegt schon 20 bis 30 Jahre zurück, als Bombenfischer sie mit selbst gebastelten Bomben in Schutt verwandelt haben, um mehr Fische zu fangen. Aus diesem losen Schutt sind in den letzten Jahrzehnten leider keine neuen Riffe gewachsen. Mit den Riffsternen als künstlicher Struktur scheint sich das jetzt zu ändern.
Das heißt, man hat damit sofort eine Stabilisierung des losen Untergrunds, also diese Korallenfragmente, die hin und her rollen. Man hat ein bisschen dreidimensionale Struktur, wo Fische wieder einziehen können. Und man hat sozusagen schon mal ein bisschen Korallenbedeckung, die dann jetzt wachsen können und sich wiederholen können und die Basis für ein neues Riff bilden.
Dann werden sich in Zukunft auch ganz von allein Korallenlarven der umliegenden Riffe niederlassen. Denn ein Riff braucht viele verschiedene Arten, um widerstandsfähig zu bleiben und um zu wachsen. Und nicht alle Korallenarten kann man gut verpflanzen. Dass die restaurierten Riffe schon nach 4 Jahren genauso schnell gewachsen sind wie die gesunden Riffe, ist deshalb ein Ergebnis, mit dem die Forscher nicht gerechnet hatten. Auf andere Regionen übertragbar ist das Ergebnis aber leider nicht.
Die karibischen Riffe sind sehr anders. Es gibt viel weniger Korallenvielfalt. Es gibt auch leider nicht mehr so viele Korallen. Die haben einfach über die letzten Jahrzehnte ziemlich viel gelitten unter verschiedenen Krankheiten und Überfischung. Und da sieht es leider ziemlich traurig aus gerade. Und jetzt durch die letzte Hitzewelle letztes Jahr ist auch viel kaputt gegangen. Und auch viele Restaurierungsprojekte haben sehr gelitten, weil einfach die ganzen Korallen, die dafür da waren, um die dann da auszubringen im Riff, die sind halt einfach wirklich gestorben.
Ines Lange findet es wichtig, Korallenriffe punktuell zu restaurieren, auch wenn es aufwendig ist. Gerade an Orten wie in Indonesien, wo die Bedingungen momentan noch ganz gut sind.
Also diese Riffe zum Beispiel in Indonesien, die jetzt restauriert worden sind, die machen einen Riesenunterschied für die lokalen Bevölkerung. Die haben jetzt wirklich wieder einen Schutzwall gegen die Wellen und Sturmenergie. Die haben wieder ein gesundes Habitat, wo Fische einziehen können und wovon sie dann von der Fischerei leben. Also es macht einen riesengroßen Unterschied auf lokaler und regionaler Ebene.
Wiederbelebte Korallenriffe vor Sulawesi in Indonesien. Ein Beitrag war das von Jenny von Sperber. Jenny, die Forscherin, die du interviewt hast, die hat es gerade gesagt, für das Meer und für die Menschen dort, also denen ist geholfen, das funktioniert.
Auf jeden Fall, aber das gilt jetzt eben für dieses Projekt. Also an anderen Orten, gerade momentan in Australien oder der Karibik, da sieht es nicht so gut aus.
Und vor allem das Wasser wird ja immer wärmer. Was bringt's, wenn man diese Riffe jetzt ganz mühsam und so aufwendig repariert? Die Lebensbedingungen insgesamt werden doch immer schlechter.
Ja, tatsächlich sind ja Korallenriffe sehr bedroht, weil sie so ein ganz besonders verletzliches Ökosystem sind. Für Korallen macht es einen entscheidenden Unterschied, ob sich die Erde um 1,5 Grad erwärmt oder um 2 Grad im Vergleich zu früher. Das haben Forscher mal ausgerechnet für einen Sonderbericht vom Weltklimarat. Und da hieß es, nach deren Prognosen werden bei einer Erwärmung um 1,5 Grad 70-90% der Korallenriffe sterben. Und bei einer Erwärmung um 2 Grad über 99%.
Also eigentlich fast alle.
Ja. Das sind dann natürlich Riesenverluste von großen, wichtigen Ökosystemen, die dann nicht wieder rückgängig gemacht werden
können. Ja gut, was weg ist, ist weg. Genau. Und bei über 2 Grad?
Ja, wenn wir auch das 2-Grad-Ziel reißen, dann heißt das wohl, dass eigentlich alle Standorte, wo es jetzt noch Korallenriffe gibt, Karibik, Australien, Indonesien, dass die nicht mehr geeignet sind für Korallenriffe.
Warum sind die denn eigentlich so besonders temperaturempfindlich?
Also Korallen, das sind ja Tiere und die leben in einer Gemeinschaft mit Mikroalgen, also einzelligen Algen. Und beide Seiten haben was von dieser Gemeinschaft, weil sie sich gegenseitig Nährstoffe abgeben. Die Algen machen übrigens die Korallen überhaupt erst so hübsch bunt, wie sie ja sind. Und wenn die Wassertemperatur steigt, dann brauchen die Korallen und auch die Algen ihre Nährstoffe mehr für sich selbst, geben nichts mehr ab und dann ist dieser Austausch gestört. Und dann stoßen die Korallen ihre Partner, die Mikroalgen, ab und werden dadurch blass. Die bekommen dann nicht mehr die Nährstoffe, die sie brauchen. Man kann praktisch sagen, sie verhungern. Und das nennt man dann Korallenbleiche. Und solche Korallenbleichen, die gibt es in letzter Zeit immer öfter. Also Anfang dieses Jahres war die Wassertemperatur in der Karibik bei Cancun, Tourismusgebiet, zeitweise 33 Grad. Das ist viel zu hoch und die Korallenbleiche war so schlimm wie nie. Und am Great Barrier Reef, da gibt es jetzt die 5. große Korallenbleiche innerhalb von wenigen Jahren.
Aber die können sich schon auch wieder erholen, wenn es kühler wird, oder?
Ja, also wenn sie noch nicht gestorben sind, die Korallen, und die Wassertemperatur wieder sinkt, dann kann es schon sein, dass die Algen zurückkommen und dann kann das Riff weiterleben. Aber ohne die Algenpartner schaffen die Korallen das nur ein paar Wochen.
In dem Beitrag ging es um Sulawesi. Dort warst du selber, hast nicht nur mit Menschen gesprochen, sondern auch warst im Wasser, hast geschnorchelt mit Meeresforschern. Diese bunten Korallenriffe, das ist schon was ganz Besonderes, oder?
Ja, das ist unglaublich. Das ist echt, als würde man in eine völlig andere Welt eintauchen. Das ist wie ein wirklich wie ein winzig kleiner Dschungel, wie so ein Miniaturdschungel. Ne? Da wimmelt's, da sind bunte, verzweigte Korallen in lila und rosa und gelb und dann Schwämme dazwischen und Seeanemonen, wo sich kleine Fischchen drin verstecken. Dann gibt's ja auch andere Korallen, die eher so aussehen wie so verknäuelte, bunte Teppiche. Fischschwärme fliegen da wie so über diesen Dschungel rüber hin und wieder kommt mal eine Schildkröte vorbei oder Papageienfische nibbeln so ein bisschen an den Korallen rum. Ja, das ist beeindruckend.
Schön und so bedroht. Und lass uns nochmal auf diese Frage zurückkommen. Was bringt es, diese Riffe jetzt zu renaturieren oder zu schützen oder zu stabilisieren oder wieder lebendig zu machen, wenn es doch eh eigentlich immer schlimmer wird? Also es ist dann doch leider für die Katz?
Hoffentlich nicht. Aber klar, bei der Riffrestauration, da muss man schon ganz genau schauen, wo es überhaupt noch was bringen könnte. Und die meisten Wissenschaftler, die machen das deshalb da, wo die Bedingungen noch ganz gut sind. Und das ist hier bei diesem Projekt in Sulawesi der Fall. Diese Region, die ist sowieso mit starken Temperaturschwankungen immer gewesen. Die Korallen haben sich da so ein bisschen dran gewöhnt und können sich daran anpassen. Das ist zum Beispiel anders als in Florida. Andere Projekte versuchen zum Beispiel, so Superkorallen zu züchten. Also es sind dann die Korallen, die eben besonders robust sind und diese Meereserwärmung besser abkönnen. Dann gibt es welche, die schauen sich an, welche Korallenarten das von Natur aus besser können als andere. Aber das dauert natürlich, ne? Und ob die Korallen sich von Natur aus an eine höhere Wassertemperatur in dem Tempo anpassen können, wie es die Meereserwärmung jetzt gerade zeigt, das ist schon fraglich. Und dann kommt ja noch obendrauf die Herausforderung, man muss auch dafür sorgen, dass die ganzen anderen Bedrohungen erstmal ausgeschaltet werden. Meeresverschmutzung, Bombenfischerei, wie früher damals in Sulawesi, andere physische Zerstörung der Riffe. Wenn wir die nicht ausschalten, dann bringt es natürlich auch nichts.
Doch, wir kriegen das hin. Bisschen Zuversicht mal hier verbreiten. Wir bleiben unter 2 Grad. Nehmen wir dieses Szenario. Wie sind die Chancen, dass man diese Korallen alle wiederbeleben kann, die jetzt so leiden?
Genau das ist natürlich die große Hoffnung. Wenn jetzt über 90% der Riffe gestorben sind, dann wird es vielleicht trotzdem noch einzelne Standorte geben, kleine Gebiete, wo noch Korallen leben. Wie so kleine Arche Noahs überall verteilt. Und von denen aus könnte man versuchen, wieder funktionierende Riffe aufzubauen. Die sind dann vermutlich nicht so divers, nicht so viele Arten wie heute, aber immerhin ein paar werden überleben. Und für diese Ausbreitung braucht es dann menschliche Hilfe. Genau dann brauchen wir diese Restaurationsprojekte. Ist natürlich gut, wenn Forscher dann wissen, wie es geht. Weil allein werden es die Korallen nicht schaffen.
Okay, Arche Noah-Projekte, um das Überleben der wunderschönen Korallenriffe hoffentlich irgendwie zu sichern. Vielen Dank für die Erklärungen, Jenny von Sperber.
Gerne.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Heute mit Helmut Nordwig und mit einer uralten Begräbnisstätte.
Ja, die haben Archäologen in der Nähe von Magdeburg ausgegraben. 6000 Jahre ist sie alt, stammt also aus der Jungsteinzeit. Als Ältestes haben sie gefunden 2 große Totenhütten. Das sind eigens gezimmerte Gebäude für die Verstorbenen. Richtige Grabdenkmale, kann man sich vorstellen.
Also da sind so Holzhüttchen rumgestanden.
Die sind rumgestanden, die sind aber mit der Zeit mit Erde bedeckt worden, sodass es richtige Landschaftshügel geworden sind. Und das Besondere hier ist, diese Stätte, die ist über mehrere Jahrtausende hinweg genutzt worden. 1000 Jahre nach diesen jungsteinzeitlichen Totenhütten, da kam nämlich ein Prozessionsweg, der wurde zwischen den Hütten angeordnet und da waren Rinder und Menschen begraben.
Gemeinsam.
Gemeinsam. Das Ganze war so angeordnet, dass es ausgeschaut hat wie ein Fuhrwerk mit Lenker oder wie Rinder, die einen Pflug ziehen. Und nochmal 1000 Jahre später, da sind wir jetzt schon 4000 vor jetzt, da war ein Graben mit Palisadenwall, genau dort, wo der Weg verlaufen ist. Den haben die Leute also damals angelegt, ohne das, was vorher da war, zu zerstören. Und drumherum viele einzelne Grabhügel. Ist also ein sehr lange genutzter ritueller Ort.
Hat man eine Idee, warum ausgerechnet dort?
Ja, wahrscheinlich deswegen, weil es eine ganz leichte Anhöhe ist, der Eulenberg heißt es, und die einzige Anhöhe in der sonst völlig flachen Magdeburger Börde. Jetzt werden die Funde konserviert, aber woanders, denn auf diesem Gelände, da entstehen jetzt 2 große Fabriken für Halbleiter. Das war der Anlass für diese Ausgrabungen. Jetzt zu einem ganz besonderen Himmelsschauspiel bis Juni. Da kommt ein Komet der Erde immer näher, nennt sich Pan Brooks, nach den beiden Entdeckern. Zum ersten Mal hat man den gesehen im Jahr 1812, dann 71 Jahre später, 1883. Alle 71 Jahre taucht der nämlich auf und eben jetzt gerade wieder.
Sehr pünktlich. Wie groß ist der ungefähr?
Ja, so 30 Kilometer Durchmesser. Es ist ein Brocken aus Eis, Staub und Geröll. Und wenn er der Sonne nahe kommt, dann schmilzt eben Eis. Und das ist das, was wir dann als Schweif sehen.
Und man kann ihn sehen?
Ja, möglicherweise. Mit bloßem Auge. Die Schwierigkeit ist, man kann die Helligkeit von diesen Kometen nicht so ganz genau vorhersagen. Man muss übrigens auch wissen, wo. Man braucht erstens mal freie Sicht nach Westen.
Und dann sollte man wissen, wann genau, oder?
Ja, man sollte gleich nach Sonnenuntergang schauen, wenn es gerade dunkel geworden ist, denn bald danach geht auch der Komet unter. Und im Westen, da sieht man zurzeit den Planeten Jupiter sehr deutlich. Das Ganze sollte man übrigens in dieser Woche machen, bevor der Ostervollmond kommt. Ah. In der Nähe ist dann Pont Brooks zu sehen vom Jupiter als blasser Lichtfleck. Und wer zufällig in den USA ist nach Ostern, der kann am 8. April ein besonderes Spektakel erleben. Da gibt es eine totale Sonnenfinsternis in Nordamerika und da sieht man den Kometen auch am Tag.
Okay, also 8. April, Sonnenfinsternis in den USA, Komet aber auch bei uns und bis Juni.
Wir bleiben in den USA und jetzt geht's in ein Popkonzert gedanklich. Das kann ja ganz schön laut sein. Dass aber sogar die Erde bebt, das hat eine US-Forscherin doch erstaunt. Wir haben das vor einiger Zeit schon gemeldet. Die hat bei Taylor Swift in Seattle Erschütterungen der Stärke 2,3 gemessen. Nimmt man wahr, gefährlich ist es nicht, aber die wollte jetzt wissen, wie kommt's eigentlich zu diesen Erschütterungen? Und deshalb hat sie bei einem weiteren Konzert spezielle Sensoren aufgestellt. Beben im Umkreis von 9 Kilometern gemessen und
mein
festgestellt,
ja, wir brauchen Bass.
Der Bass ist es eben nicht, sondern es sind die 70.000 Fans, die im Rhythmus hüpfen. Und jedes Stück bringt infolgedessen die Erde auch anders zum Vibrieren. Am meisten der rockige Song Shake It Off.
Das wundert einen irgendwie nicht. Hat sie andere Künstler, hat sie das da auch untersucht?
Ja, hat sie. Und erstaunt war sie dann doch, dass am wenigsten Beben bei Metallica zu verzeichnen sind. Kann man aber erklären, Metal-Fans, die hüpfen einfach nicht.
Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Jetzt kommt das schwierigste Wort in der Sendung. Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, Abkürzung PFAS. Drin sind sie in vielen Dingen, Kosmetika genauso wie Kochgeschirr, im Teppichboden, Papierbeschichtungen, teils auch in Kleidung. Man nennt sie auch Ewigkeitschemikalien, denn sind sie einmal in der Umwelt, dann bauen sie sich nicht mehr ab, also auf natürlichem Weg. Und für manche der PFAS gibt es klare Belege, dass sie langfristig schädlich sind für Menschen. Wenn größere Mengen davon im Grundwasser auftauchen, müssen Umweltbehörden und Wasserwerke handeln. Wie kompliziert es ist, diese Ewigkeitschemikalien wieder herauszufiltern, zeigt ein Forschungsprojekt in einem Wasserwerk in Rastatt bei Karlsruhe.
Wollen Sie was auf die Hand?
Ja.
Die Zutaten zu einer nachhaltigeren Reinigung von Trinkwasser hat Marcel Riegel vom Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe in 2 Glasbehältern mitgebracht.
Okay, also hier in dem ersten Behälter haben wir die körnige Aktivkohle. Und in dem zweiten Behälter ist der Ionenaustauscher. Das ist ein Kunststoff. Und von der Form her sind es eben auch kleine Kügelchen.
Richtig rund. Genau, so sieht so ein bisschen aus wie Waschmaschinenpulver. So ein stimmt. Bisschen, bloß in der Farbe von Sägespänen. Wo setzt man das nochmal ein?
In jeder Spülmaschine ist ein Ionenaustauscher drin, um das Wasser nochmal zu enthärten.
Im EU-Projekt Zero PM sollen die Kügelchen allerdings nicht Kalk, sondern Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen PFAS binden. Davon gibt es am Versuchsstandort dem Wasserwerk im Rastatter Ortsteil Rauental genug im Wasser. Seit rund 10 Jahren ist bekannt, dass es im Mittelbaden großflächig belastet ist. Die mutmaßliche Ursache: über mehrere Jahre ist mit Papierschlemmen verunreinigter Kompost auf Feldern gelandet. Stadtwerke-Abteilungsleiter Michael Koch und seine Mitarbeiter filtern das Brunnenwasser in Rauental deswegen schon seit ein paar Jahren mit Aktivkohle. Auf einer Plattform kann man seitlich ins Innere einer der 4 großen Tanks sehen, in denen das Wasser aufbereitet wird.
3 sind immer nur im Betrieb.
Der Gesamtbehälter, wenn ich hier reinschaue, sehe ich nur einen Teil.
Ja, Sie sehen da einen Zwischenboden. Na? Und wir befüllen ja auch nur einen Teil des Gesamtvolumens dieses Behälters, beträgt 34.000 Liter.
Wird hier dann praktisch verschlossen. Ja.
Wenn das Brunnenwasser von oben nach unten durch die Filtertanks gepumpt wird, bleiben an den vielen Poren der Aktivkohle, die als Schicht auf dem Zwischenboden ist, Moleküle der gelösten PFAS-Stoffe haften. Sie nehmen sie wie ein Schwamm auf, ein etabliertes Verfahren, aber energieintensiv. Nach einer gewissen Zeit kann die Aktivkohle nichts mehr aufnehmen. Sie muss abtransportiert und erhitzt werden, damit sie wieder einsetzbar ist und die PFAS vernichtet werden. Dabei geht auch Material verloren. In Rastatt kommt noch etwas erschwerend dazu. Forscher Marcel Riegel.
Also die Aktivkohle funktioniert, um diese PFAS zu entfernen, auch um alle PFAS zu entfernen. Aber es gibt eben manche, diese kurzkettigen PFAS, die sind schlecht an Aktivkohle adsorbierbar. Und das führt dazu, dass ich die Aktivkohle nach relativ kurzen Laufzeiten entfernen muss.
Laut Umweltbundesamt sind kurzkettige PFAS nach derzeitigem Forschungsstand zwar deutlich weniger toxisch als langkettige PFAS, allerdings sind sie auch mobiler, erreichen schneller das Grundwasser. Wer wie in Rastatt nicht nur langkettige, sondern vor allem kurzkettige PFAS rausfiltern will, muss dann die Filter früher behandeln. Rastatt muss das um einen ab 2026 EU-weiten Grenzwert aus 20 PFAS einzuhalten. Und weil das Verfahren aufwendig ist und bisher viel Energie frisst, kommen Riegels braune Kügelchen ins Spiel, die sogenannten Ionenaustauscher. In der Pilotanlage färben sie das Wasser in 4 Plexiglasröhren an einem Gestell hellbraun. Daneben ist Stufe 1 der Pilotanlage, 2 große, dickere Säulen, in denen Aktivkohle das Wasser schwarz färbt. An die Aktivkohle reichern sich erstmal auch die kurzkettigen PFAS an.
Wenn sie nicht mehr entfernt werden können, dann werden sie noch dazu von anderen Substanzen, von den langkettigen PFAS, verdrängt und werden dann auch wieder von der Aktivkohle runtergeschubst.
Unten an der Säule ist ein Schlauchsystem angeschlossen und dann geht es hier weiter in Stufe 2 sozusagen.
Die Idee der Aufbereitung ist eben, dass das Wasser nach der Aktivkohle in den Ionenaustauscher kommt und die kurzkettigen PFAS, die durch die Aktivkohle nicht mehr zurückgehalten werden konnten, die werden dann in dem Ionenaustauscher entfernt.
Die Kügelchen sind mit positiven Teilchen besetzt. An sie hängen sich die negativ geladenen Ionen der PFAS. Das Material wird schon bei der Grundwassersanierung eingesetzt. Die Kombi ist aber neu und hat einen Vorteil. Wenn nur kurzkettige PFAS an den Kügelchen hängen bleiben, kann man sie etwa mit Salzlösungen ausspülen und wiederverwenden. Am Ende sollen sowohl die Aktivkohlefilter als auch die Ionenaustauscher länger durchhalten. Insgesamt ein Jahr werden verschiedene Ionenaustauscher und Methoden zur Regenerierung getestet. Vor allem ein Problem gilt es noch zu lösen.
Was wir bis jetzt noch nicht umgesetzt haben, ist dann die Entfernung der PFAS wieder aus dem Regenerat. Das muss man noch lösen.
Würde die Spüllösung mit PFAS erhitzt, um sie zu vernichten, bräuchte man zu viel Energie. Funktioniert das Verfahren, kostet es die Stadtwerke Rastatt weniger Geld und spart CO2 ein. Ein Vorbild für andere? Riegel, dessen Institut Teil des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs ist, erwartet, dass Wasserwerke zunächst eher langkettige PFAS wegen der neuen EU-Grenzwerte filtern müssen. Die kurzkettigen PFAS sind aber im Wasser generell auf dem Vormarsch. Das sagt Chemikerin Annette Georgi. Sie forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig an Sanierungsmethoden.
Man muss bedenken, dass die Industrie seit dem weitgehenden Verbot von den wichtigsten langkettigen PFAS in ihren Produkten dazu übergegangen ist, die kurzkettigen PFAS verstärkt einzusetzen. Und dieser Wechsel im Einsatzmuster der PFAS-Substanzen führt dazu, dass wir auch wachsende Trends haben, dieser kurzkettigen PFAS in Umweltmedien, aber auch im Menschen.
Und Rastatt ist nicht der einzige PFAS-Hotspot, der mit kurzkettigen PFAS zu tun hat. Die Wasserwerke in Altötting bauen gerade eine Modellanlage, um verschiedene Aktivkohlen zu testen. Ende 2022 wurde dort eine kurzkettige PFAS gefunden, die als besonders besorgniserregend gilt. Der Stoff muss gefiltert werden, obwohl er nicht im EU-Grenzwert erfasst wird.
Silke Schmidt-Röh mit Antworten auf die Frage, wie bekommt man PFAS wieder raus aus dem Trinkwasser? Das war eine halbe Stunde Neues aus der Wissenschaft IQ auf Bayern 2. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse, sagt Birgit Magira.